Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal über das Thema Gott versorgt und erfüllt gesprochen habe. Wenn nicht, ist auch egal, aber das war mal das Thema und dazu passend haben wir gerade so ein kleines Erlebnis als Familie gehabt. Zum einen in den Nachrichten, die hinten auch ausliegen, ist ja erzählt von einem Autobrand. Ist ein Fahrzeug tatsächlich abgebrannt im Help Center, also wie in so einem Actionfilm. Brannte das Lichterloh. Ich habe es dann versucht zu löschen mit dem Feuerlöcher. Man sollte es aber nicht machen. Das nutzt auch nichts, wenn das Auto brennt, lasst es brennen. Die Feuerwehr kam dann mit drei Einsatzfahrzeugen. Die haben auch noch zugeguckt, wie es abbrennt und dann erst hinterher das abgebrannte Auto dann gekühlt, sage ich mal, weil der Motor und alles ist ja dann keine Ahnung, wie viel 100 Grad heiß. Auf jeden Fall haben wir anschließend eine Geldspende bekommen, die ungefähr den zehnfachen Wert hatte dieses abgebrannten Autos, also tatsächlich für ein neues Auto. Und das haben wir vor einer Woche geholt. Also vor einer Woche sind Anna und ich in den Süden gefahren, um dieses Auto zu holen und konnten das verbinden. Und das finde ich so das Geniale. Wir haben also meine Schwester besucht, weil die wohnt eben da in der Nähe. Und unser Sohn ist extra 2 Tage vorher dahin gezogen nach Basel, um dann Praktikum zu machen, damit wir ihn dann rechtzeitig besuchen können, wenn wir das Auto wieder nach Hause bringen. Und es war einfach genial. Und das Auto war zum total günstigen Preis, weil die Tochter dieser Eltern, die das Auto verkauft haben, ist gerade bei uns in Therapie. Und dann macht man halt auch einen guten Preis. Sie sagten dann, es bleibt ja in der Familie. Also so versorgt Gott einfach so nebenbei, dass man, ich sag mal, es war eine schöne Dienstfahrt, wenn man so nebenbei noch die Schwester und den Sohn besuchen kann und auch noch was Sinnvolles fürs Helpcenter machen darf. Ja, eigentlich ist das eine Predigt, die könnte ich jedes Mal halten, weil das ist letztendlich das, was das Helpcenter oder die Arbeit im Helpcenter ein Stück weit ausmacht. Wir versuchen Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen und dadurch oder hauptsächlich dadurch werden sie heil. Es gibt ja den bekannten Vers aus Jesaja 53, Vers 5, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und uns um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt sind wir oft aber noch nicht geheilt. Wann gilt es denn endlich, sage ich mal, oder sagen wir uns vielleicht, ich meine jetzt nicht, dass alle Wunden geheilt werden. Wir sterben ja auch schließlich noch, an irgendwas müssen wir ja auch sterben. Wir werden nun mal auch krank als Christen. Und doch dürfen wir wissen, spätestens im Himmel sind alle Wunden geheilt, da gibt es keinen Schmerz mehr. Aber viele Wunden, viele Verletzungen, die wir hier auf Erden haben, müssten auch nicht unbedingt sein. Und darum soll es, weil die ganzen Hilfesuchenden, die ins Helpcenter kommen, die kommen ja nicht, weil sie ein Bein verloren haben. Gut, das kann auch mal sein, aber dann geht es ja nicht darum, dass das Bein nachwächst. Das würden vielleicht manche auch erbeten, dass das Bein nachwächst, aber das glaube ich nicht, dass das geschieht. Aber jemand muss lernen, mit einem fehlenden Bein trotzdem glücklich zur Ehre Gottes zu leben. Und darum geht's. Und dann ist derjenige heil, obwohl ein Bein fehlt. Nur, dass ihr jetzt nicht denkt, ich bin ein Charismatiker, der für Wunderheilungen plädiert, dass wir überall mit dem Rollstuhl hinfahren sollen und ohne Rollstuhl wieder rausfahren. Ich glaube nicht, dass das meistens funktioniert, das bei den Charismatikern nämlich auch nicht. Aber wir dürfen heiler werden oder wir sollen heiler werden. Das ist ganz wichtig. Als ich noch nicht bekehrt war, war das ja für mich auch so ein Ansporn. Ich habe christliche Bücher gelesen. Es gibt ja so viele Zeugnisbücher, wo Geschichten drin steht, dass dann der ein oder andere frei wurde von Drogen, von Alkohol, von Depressionen, von allen möglichen Problemen. Also genauso Leute, wie sie jetzt zu uns ins Helpcenter kommen. Und da ich selbst Depressionen hatte, dachte ich, dann probiere ich das doch auch mal aus und bete einfach dieses Gebet, was dann hinten am Ende dieses Buches drin stand, so ein sogenanntes Übergabegebet. Habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal irgendwann gebetet. Ich habe das damals so als 21-Jähriger ausprobiert und es ist nichts passiert. Also ich war immer noch depressiv, habe mich auch nicht gerettet gefühlt, hatte auch dadurch keine Beziehung zu Jesus Christus. Ich habe halt dieses Gebet gesprochen, weil ich dachte, dadurch werde ich heil. Weil in dem Buch stand es so, dass manche das so ähnlich erlebt haben. Aber nichts passierte. Ja, wie ist das denn jetzt nun mit dem Heilwerden in der Gegenwart Gottes? Da möchte ich die Betonung drauf legen. Ich wollte nämlich nur heil werden, ohne Gegenwart Gottes. Ich wollte nur Gott missbrauchen, um heil zu werden. Und das lässt sich Gott nicht bieten, sage ich mal. Und ganz viele kommen ja auch ins Helpcenter, die wollen nur heil werden, aber eben nicht in der Gegenwart Gottes, sondern einfach so. Und das funktioniert aber nicht. Und wir haben aber jetzt diesen Anspruch im Helpcenter, und das ist ein hoher Anspruch, aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, Heilwerden in der Gegenwart Gottes ist möglich, aber es geschieht eben nicht einfach automatisch. Aber wir kennen diese Stelle, 2. Mose 15, Vers 26, da heißt es am Ende so schön: Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich komme später nochmal auf diese Stelle zurück. Oder in 1. Mose 49, 18, da geht es eigentlich um den Segen, der auf die Söhne Jakobs gelegt wird. Und dann heißt es so zwischendurch wie so ein Einschub: Herr, ich warte auf dein Heil. Und ich denke, das ist ein gutes Wort, diese Erwartungshaltung. Ich warte, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich will heil werden. Wie schon gesagt, endgültig wird es erst im Himmel aufhören. Aber wir dürfen schon jetzt in einem Heilungsprozess stehen. Ich werde nie vergessen, als Jungbekehrter hat der Willi mir immer gesagt, ich habe immer sonntagsabends den Willi besucht, so als Glaubensvater. Und da sagt er mir einmal so: Ja, Uwe, weißt du, wir sind eigentlich alle im Krankenhaus Gottes, in Gottes Krankenhaus. Ich bin nur schon ein bisschen länger drin als du. Aber er ist auch noch nicht ganz heil. Wir heilen eben weiter, bis wir im Himmel sind. Aber ich fand es interessant, als meine Schwester zum Glauben kam, da fragte sie hinterher, oder nach einigen Monaten wurde sie von einer Freundin gefragt: Sabine, machst du gerade eine Psychoanalyse? Du bist so verändert. Was geht denn in dir vor? Und sie sagt: Ja, ich habe Jesus kennengelernt. Den Heiland. Und das ist auch ein schöner Ausdruck, oder? Für unseren Herrn. Können wir ruhig ihm auch so sagen: Du bist mein Herr und mein Heiland. Du machst mich heil. Und damit auch verbunden diese Erwartungshaltung: Ich will das auch erleben, dass du mich heil machst. Aber so einige Dinge gehören dazu, die vielleicht selbstverständlich sein sollten, aber eben oft nicht selbstverständlich sind. Und was wir eben im Helpcenter auch ein Stück weit den Gästen, also die Hilfesuchenden nennen wir ja Gäste, zu vermitteln. Das meiste, oder eigentlich, ihr wisst schon alles, was ich jetzt sage, ich will es nur noch mal betonen. Eigentlich ist das alles schon ein Stück weit normal und selbstverständlich, aber eigentlich müsstet ihr eh keine Predigt mehr hören. Ihr habt doch schon 1000 gehört, oder? Jetzt könnt ihr mal, ne? Also sie hat erst 50 oder keine Ahnung, also es kommen noch ein paar, aber ich habe festgestellt, es dauert manchmal unwahrscheinlich lang, bis wir endlich was umsetzen, oder? Da hat man viele Dinge schon so oft gehört und weiß es genau, was man zu tun hat und macht es doch nicht. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen ungesund ist und eigentlich hat er überhaupt keine Argumente fürs Rauchen und trotzdem raucht er weiter. Und wir wissen auch, wir sollten viel veränderter und heiliger und Jesusähnlicher leben und bleiben doch manchmal über Jahre so, wie wir sind. Manchmal geht es sogar noch rückwärts. Das Erste, was dazugehört, oder ich nenne mal die 5 Punkte, da könnte man noch mehr ergänzen, aber die 5 Punkte sind mir halt am wichtigsten geworden: Bekehrung, Gotteserkenntnis, Sündenbekenntnis, Gehorsam und Vergebung. Bekehrung, müssten wir eigentlich gar nicht drüber reden, oder? Aber ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, so ein Übergabegebet rettet nicht. Warum sage ich das? Weil ich schon mit manchen Menschen ein Übergabegebet gesprochen habe und die sind dadurch nicht gerettet. Die leben immer noch ohne Gott. Die haben überhaupt nicht kapiert, was sie beten. Die sind fast entweder gedrängt worden dazu oder aus was für Gründen auch immer sie dieses Gebet gesprochen haben, wie mir damals in der Not. Die Not lehrt vielleicht beten, aber die macht mich noch nicht zum Christen, nur weil ich dann so ein Übergabegebet spreche. Und wir haben das ja genauso im Help Center, auch wenn ich es schon öfter mal erwähnt habe, aber immer wieder stellen wir fest, die haben fast alle so ein Übergabegebet gesprochen, aber die haben keine Ahnung. Also die haben vielleicht schon manchmal sogar Ahnung von Gott, vielleicht haben sie sogar Bibelkenntnis, aber darum geht es gar nicht, es geht um eine Beziehung. Und die haben manchmal Theologen nicht, die studiert haben. Beziehung, Glaube ist Beziehung. Und durch das Übergabegebet, das ist ja, kann man ja auch als Formel einfach dahin sagen, ich muss eine Beziehung eingehen. Das ist genauso, als wenn ich vom Traualtar nur was blubbere und denke, dass ich muss das auch so meinen, was ich da sage, wenn ich ein Ja sage zu meinem Ehepartner. Und dann gilt es auch, bis dass der Tod uns scheidet. Leider gilt es heute auch oft nicht mehr. Und manchmal gehen wir so mit Jesus um. Solange es mir was nutzt, lasse ich mich drauf ein. Aber Tod will ich nicht, also sterben will ich nicht für den Herrn, oder? Und so weiter. Bekehrung. Sinnesänderung. Und oft merkt man, wenn jemand anders denkt und anders lebt, dass die Bekehrung echt war. Und wenn da nichts passiert, weil er genauso weiterlebt wie vorher, dann ist es schon von der Bibel her zweifelhaft, ob derjenige bekehrt ist. Weil es müssten eigentlich Früchte entstehen, oder? Ich betone das deshalb immer wieder mal, weil ich den Eindruck habe, es gibt auch in den... Am Anfang dachte ich, das kann nicht sein. Aber ich bin ja in ganz vielen Gemeinden unterwegs und war schon in vielen Gemeinden Mitglied und bin jetzt Ältester in der Gemeinde und habe den Eindruck, es gibt viele Ungerettete in den Gemeinden, weil so ein Gebet nicht rettet, was man vielleicht als Kind mal gesprochen hat, vielleicht auch als Erwachsener, aber Jesus rettet. Ich muss mich an ihn klammern, nicht dieses Formel rettet, das Klammern an Jesus rettet. Ich muss erst mal kapiert haben, was er überhaupt ist für mich. Er ist mein Retter, mein Heiland. Also da könnten wir noch lang stehen bleiben, aber eigentlich sollte das ja schon klar sein. Also wir sind hoffentlich alle bekehrt. Wenn wir noch Zweifel haben, dann sollten wir es vielleicht tun. Das schadet nichts. Zu sagen, Herr, mein ganzes Leben gebe ich in deine Hand. Ich danke dir, dass du mich errettet hast. Du hast mich erkauft durch dein Blut. Ich gehöre dir. Das machen wir oft nicht. Wir sprechen nur so ein Nein, wir müssen das meinen. Unser Leben gehört Gott. Er hat alles für mich gegeben und ich bin bereit, okay, jetzt lass mich drauf ein. Ich brauche Errettung von dir und jetzt lebe ich mit dir. Das Zweite, wir brauchen Gotteserkenntnis. Ich habe den Eindruck, ich bin ja katholisch gewesen früher, und als Kind hat man dann so eine Gottesvorstellung, Gott ist in erster Linie lieb, der liebe Gott. So wird mir Gott vermittelt, der liebe Gott. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass auch dieser liebe Gott in den Freikirchen sich immer mehr breit macht und alle anderen Eigenschaften Gottes vernachlässigt werden. Hauptsache, Gott ist lieb. Die Liebe Gottes wird hochgehängt und die ist ja auch wichtig. Aber das ist nur eine von vielen Eigenschaften. Er ist gerecht, er ist allmächtig, allwissend, vollkommen, er ist heilig. Und er muss Sünde strafen, so lieb wie er ist. Und er ist nicht unser Freund da oben, wie ein Freund von mir immer wieder betonte, ja, unser lieber Freund da oben, so sprach er über Gott. Was ist denn das für ein Gott, unser Freund da oben? Fast so ein Hampelmann, wo man mal die Strippen zieht, wenn man ihn gerade braucht. Nein, Gott ist heilig. Psalm 115, Vers 3, aber unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Und das macht er auch, er tut, was er will, nicht was ich will. Das wäre so schön, das wünschen wir uns alle, dass Gott endlich mal tut, was ich will. Nein, er tut, was er will. Und ich muss aufspringen auf den Zug. Und dann kann ich sagen, wenn ich auf dem Zug bin, ich bin im Willen Gottes. Und dann kann ich auch sagen, Gottes Wille ist mit meinem manchmal vielleicht identisch, weil ich mich ihm anpasse. Wie Jesus es sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Haltung müssen wir haben. Und vor allen Dingen müssen wir Gott erkennen in seiner Größe. Psalm 135, Vers 6 ist es ähnlich. Alles, was er will, das tut er. Im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Er ist unser Schöpfer, der Allmächtige, der Richter. Und oft fehlt uns diese Ehrfurcht vor ihm. Wir haben eben nur diesen lieben Gott, den Kuschelgott, kann man fast sagen. So einen Gott wünschen sich unsere Gäste auch ganz oft, mit dem sie kuscheln können und dann geht es ihnen wieder wohl. Man kann mit Gott auch kuscheln, kann ich mir vorstellen. Aber die Ehrfurcht fehlt oft, die muss manchmal ein bisschen betont werden. Und in Gottes Gegenwart, wie geht es denn den Menschen in der Bibel, wenn sie Gott begegnen? Was machen die denn? Die fallen aufs Angesicht. Wann sind wir das letzte Mal aufs Angesicht gefallen? Vor Ehrfurcht, wie groß Gott ist. In der Gegenwart Gottes heil werden bedeutet auch, dass wir ihn gut besser kennenlernen müssen, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir demütiger werden. Wie groß ist denn Gott? Wenn er so winzig ist, kann er mich nicht heil machen. Aber je größer er ist, desto größer ist auch sein Heil, oder? In Sprüche 3, Vers 7 und 8, da heißt es, bei Luther, ich lese jetzt Luther, aber ihr seid ja schon etwas älter, die meisten, versteht ihr noch Luther-Text? Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und dann, das wird deinem Leibe heilsam sein. Das, nämlich, dass man Gott fürchtet, das scheint uns gut zu tun, oder? Und dann geht es noch weiter. Und deine Beine erquicken. Ja, wir wollen oft sonst wo Wellness und Erholung und Erquickung haben, aber doch, wir müssen mehr zu Gott kommen. Wir müssen mehr ihn fürchten. Oder zu ihm schreien, wie es in Psalm 30, Vers 3 heißt, Herr, mein Gott, als ich zu dir schrie, machtest du mich gesund. Haben wir schon mal so zu Gott geschrien? Oder schreien wir nur nach... Wir schreien ja nur, weil es weh tut, oder? Zu Gott schreien, Herr, bei dir, von dir erwarte ich Heilung. Wir müssen das erwarten. Es gibt ja zuverlässige, unzuverlässige Menschen. Vielleicht habe ich so ein Beispiel schon mal gebracht. Ein Mitarbeiter als Chef von Mitarbeitern, ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade haben, 26, 27 Mitarbeiter, da... kann es passieren, einem Mitarbeiter gebe ich die Aufgabe und die wird dann vielleicht auch mal irgendwann gemacht. Und einem anderen Mitarbeiter gebe ich die Aufgabe, vielleicht die gleiche, da weiß ich, eine Stunde später ist das erledigt. Ja, so unterschiedlich können Menschen sein. Wenn ich jetzt in einer Stunde die Aufgabe erledigt haben möchte, dann wo gehe ich dann hin? Wahrscheinlich zu dem zweiten. Natürlich könnte ich dem Ersten immer die Chance geben, vielleicht kriegt das mal irgendwann schneller hin, aber vergisst es dann wahrscheinlich wieder, da muss ich noch einen Zettel schreiben und noch dreimal erinnern. Also ich meine, so schlimme Mitarbeiter sind das jetzt auch nicht, ich dramatisiere das jetzt ein bisschen. Der eine, an den ich jetzt denke, der ist auch schon nicht mehr da. Also wir haben jetzt inzwischen nur die alles gleich erledigen, aber es gibt so Unterschiede. Es gibt so Unterschiede. Aber jetzt angenommen, wie ist denn unser Verhältnis zu Gott? Natürlich ist jetzt nicht Gott unser Mitarbeiter, ist schon klar. Aber wenn ich vom Mitarbeiter erwarten kann, dass der was erledigt, was mir auf dem Herzen liegt, kann ich nicht von Gott erwarten, wenn er sogar mir das verspricht in seinem Wort, kann ich mich nicht erwarten, dass er das erfüllt, was er versprochen hat? Na klar, dann liegt doch irgendwo das Problem oft bei mir, oder? Wenn das nicht eintrifft, was ich da, oder ich erwarte es gar nicht. Kennt ihr das? Man betet manchmal für irgendwas und dann wundert man sich geradezu, wenn es passiert. Das ist ganz biblisch, das ging schon der Gemeinde so, als er für Petrus gebetet hat. Plötzlich steht er vor der Tür dabei. Was haben die sonst gebetet? die haben bestimmt nicht gebetet, dass er hingerichtet wird, möglichst schnell, dass es nicht so weh tut. Nee, die haben bestimmt um Befreiung gebetet und plötzlich steht er vor der Tür und die, das muss ein Geist sein. Also. Aber ist das nicht ähnlich bei uns? Was erwarten wir denn wirklich, wenn wir beten? Prüfen wir uns? Rechnen wir damit, dass Gott sich um unsere Probleme kümmert? Können wir uns auf ihn verlassen? Ich brauche Vertrauen. Ich brauche Ehrfurcht. Wer bin ich denn, dass ich mich um alles selbst kümmern will? Jetzt bin ich manchmal dankbar, dass ich vielleicht von den Voraussetzungen her am Anfang gar nicht geeignet war für diese Position, die ich jetzt einübe. Aber ich habe einen großen Gott. Wenn der will, dass ich das tue, dann okay, das liegt doch nicht an mir, oder? Ich habe gerade Richterbuch lese ich gerade in stillen Zeit. Richter 6 ist ja die Berufung von Gideon. Und der wollte ja dann das Vlies, das ist ja eine bekannte Stelle, das Vlies auslegen. Einmal ist es nass, einmal trocken. Der wusste schon, wozu Gott ihn berufen hat. Das hatte ihm Gott schon gesagt. Und es war nur, also es war ja kein Zeichen, was er erbeten hat, um Gottes Willen zu erfahren. Das war nur eine Ermutigung, als Zeichen der Ermutigung, das machst du und ich bin bei dir. Und du schlägst die Midian nieder, ich bin bei dir. Und obwohl er vorher schon ein Zeichen hatte, als das Feuer vom Himmel fiel und das Brandopfer vernichtete durch ein Feuer, das war eigentlich schon Zeichen genug, aber Gott ließ sich darauf ein und erwies sich als gnädig und als der Allmächtige, um ihm zu zeigen, du schaffst es. Und der Gideon fühlte sich ja zu schwach dazu. Aber dann erlebte er, wie groß muss doch Gott sein. Und dann werden die ausgesiebt, das Heer wird immer kleiner, von 30.000 auf 20.000 reduziert. Und dann plötzlich sind es nur noch 300. Und die 300 müssen auch nichts tun, die machen nur Krach. Also ist doch genial, oder, wie Gott ist. Aber so einen großen Gott hatte er, der macht es schon, der kümmert sich schon. Müssen wir so viel von uns erwarten? Sollten wir nicht auch viel mehr Heil von ihm erwarten? Oder auch Problemerfüllung, Veränderung in unserem Leben? Also Gottesfurcht, das Zweite. Das Dritte, Sündenerkenntnis. Oder unser Umgang mit Sünde. Das ist ganz entscheidend wichtig. Wie stehe ich zur Sünde? Als Petrus Jesus begegnet, sagt er, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Der hatte Sündenerkenntnis. Und die fehlt uns irgendwie auch oft. Brauchst nur mal auf jemanden zugehen und ihm irgendwas sagen, wo du den Eindruck hast, da ist mit seinem Leben was nicht ganz in Ordnung. Was machen die meisten? Die verteidigen sich und bis zum Blut, also oder schießen zurück, du machst das gleiche Problem. Aber dass jemand sagt, okay, du hast recht. Und wenn es uns bei Menschen schon schwerfällt, ist es wahrscheinlich ähnlich auch mit Gott. Gott hat recht. Ich muss mich korrigieren lassen von dem, was da steht. Und da schneide ich oft ganz schlecht weg ab und muss immer bereit sein, umzukehren, Sünde zu bekennen. Jesaja hat es auch erkannt, geh weg, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen, als er den Herrn Zebaoth gesehen hat. In der Gegenwart Gottes wird Sünde offenbar und wenn wir so uns rechtfertigen, wenn wir Sünde nicht erkennen in unserem Leben, wenn wir noch überlegen müssen, wo bin ich eigentlich dann? Bin ich eigentlich ganz okay? Das kann vielleicht daran liegen, dass wir ganz weit von Gott weg sind. Wenn wir nah bei Gott sind, dann haben wir Sündenerkenntnis. Da fühlen wir uns nicht groß und toll und heilig und gerecht und super sonst was, sondern da sind wir plötzlich klein. Da demütigen wir uns unter die mächtige Hand Gottes. Je mächtiger Gottes Hand ist in unserem Leben, desto demütiger werden wir und desto bereiter werden wir uns darunter zu stellen. In Gottes Gegenwart wird Sünde offenbar und gleichzeitig fallen wir auf unser Angesicht und beten ihn an. Wir müssen gar nicht Anbetung üben. Wir müssen üben, Gott besser kennenzulernen. Wir müssen mehr Ehrfurcht vor ihm haben. Wir müssen unsere Sünde besser erkennen. Da fallen wir auf die Knie, das verspreche ich euch. Vor Ehrfurcht. Und wir dürfen schon keinesfalls mit Sünde spielen. Ich habe den Eindruck, die Gemeinden oder viele in den Gemeinden, die spielen mit Sünde. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott, also Sünde trennt uns doch von Gott, das wissen wir doch. Sünde trennt von Gott, wir können doch nicht mit Sünde spielen. Warum tun wir das denn so oft? Wahrscheinlich, weil wir ganz weit von Gott weg sind, oder? In Gottes Gegenwart wird Sünde offenbar. Da tun wir Buße. Gottes Güte leitet uns zur Buße. Wir müssen das gar nicht machen. Das ist Gottes Gegenwart. Seine Güte leitet uns zur Buße. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, und wir wollen doch alle heil werden, vielleicht ist das der springende Punkt. Psalm 38, Vers 3. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Thron. Es ist kein Friede in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Ja, da haben wir doch auch eine Antwort, oder? Könnte das vielleicht mit ein Grund sein? Und wir haben ja diese Hilfesuchenden bei uns. Die sind manchmal psychotisch, nur wegen der Sünde, die sie einfach verdrängt haben. Oder Depression. Glaubt ihr, man kann einfach ein Kind abtreiben als Mutter? Ich kann euch versprechen, das geht nicht spurlos an der Seele vorüber. Und das ist die normalste Sache der Welt, dass so jemand auch psychisch krank wird. Das kann man nicht wegdrängen. Das kommt irgendwo raus und ganz oft durch Depressionen. Wir haben die Leute ja bei uns. Wir haben ja ein Mütter-Kind-Haus. Da kommen Mütter nach einer Abtreibung, weil sie es nicht verkraftet haben. Manchmal kommt es nach 30 Jahren erst als Qual zum Vorschein. Sie sind lebensuntauglich. Wir können sagen, weil sie so ein Stück Fleisch da ab... Das ist ja, die Politiker sagen schon, das ist ja kein Mensch. Und die Seele der Mutter weiß, sie hat was Falsches getan. Man spürt, auch wenn alle das schön reden, das ist kein Mord, das ist nicht schlimm, das machen doch alle. Die Gesetze sind doch schon so geschönt, das darf man doch heute. Und man kriegt ja schon Gegenwind, wenn man gegen Abtreibung ist. Das ist der Hammer. Marsch für das Leben als Beispiel, das ist der Hammer. Was einen da angepöbelt wird, einige von uns waren da schon dabei. Das ist der Hammer. Dabei steht man nur auf Gottes Seite und wird angepöbelt und sogar angegangen. Man muss beschützt werden von der Polizei. Nur weil man gegen Mord ist, das ist der Hammer, oder? Nichts Gesundes an meinem Leib wegen meiner Sünde. Sünde ist zerstörerisch. Zerstört Beziehungen, zerstört die Gesundheit. Und die Folgen, Drogen, Alkohol, Essprobleme, psychische Probleme, ganz oft auch Folge von Sünde. Ich muss Sünde bekennen. Ich darf nicht zulassen, dass sie mich quält. Und wir kennen es ja von David, was ganz bekannt, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Das quälte ihn, weil er es nicht bekennen wollte, sondern verdrängen wollte. Wir müssen uns gegen Sünde entscheiden, wie das Josef im Haus des Potiphar tat, als er zu der Frau sagte, die ihn verführen wollte, wie sollte ich denn so ein großes Übel gegen Gott tun und gegen Gott sündigen? Nein zur Sünde, ich sündige nicht. Wir werden es natürlich trotzdem tun, aber wir dürfen nicht absichtlich sündigen wollen. Wir müssen brechen, es sei denn, wir wollen ungesund leiden. Und vielleicht auch unser Heil aufs Spiel setzen. Dann können wir weiter sündigen. Aber wenn wir uns wiedersehen wollen und wenn wir heil werden wollen, müssen wir brechen mit der Sünde. Das ist keine Lappalie. Auch eine kleine Sünde ist keine Lappalie. Sünde ist Sünde und trennt uns von Gott. Dafür ging Jesus ans Kreuz. Das feiern wir jetzt bald. Das vierte, Gehorsam. Das ist ja auch so ein Ding. Gehorsam heute. Man merkt schon, wie der Respekt vor der Polizei nachlässt. Was war mal, als ich Kind war, ich weiß noch, ich wurde mal von der Polizei abgeholt, ich bin mal weggelaufen und die Polizei hat mich dann, oder ich habe dann irgendwo geklingelt, weil ich meine Eltern gesucht habe und die haben die Polizei gerufen. bin vor Ehrfurcht erstarrt und habe keinen Mund. Gut, ich war auch erst 4 Jahre alt, aber mir blieb das, ich war so ergriffen vor Ehrfurcht, vor dieser Respektsperson. Aber genau das fehlt heute. Das ist richtig gefährlich, Polizist zu sein. Das ist keine Respektsuniform mehr. Keiner nimmt da drauf Acht. Man ist respektlos, aber auch gegenüber Lehrern. Das ist schon in der ersten, zweiten Klasse, dass die kleinen Stöpsel schon den Lehrer nicht mehr ernst nehmen. Und früher ist man stramm gestanden und hat Angst vor Schlägen gehabt. Ich meine das nicht Kadavergehorsam, aber wir sollten erkennen, dass wir diesem Gott gehorsam sein wollen, zu unserem Wohl. Jetzt lese ich nochmal den Vers 2. Mose 15, 26, wo drin steht: Ich bin der Herr, dein Arzt. Da heißt es vorher: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist in seinen Augen, und horchen auf seine Gebote und halten seine Gesetze, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich den Ägyptern aufgelegt habe. Natürlich könnten wir jetzt sagen, Gott, das Altes Testament, da war es ganz entscheidend wichtig, dass der Glaubensgehorsam sich auch in Segen, Frucht und Nachwuchs und Gesundheit niederschlug. Aber ich denke, ein Stück weit trifft es heute auch zu. Unsere Gesundheit kann auch Segen Gottes. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht auch im Segen Gottes krank sein kann. Nicht falsch verstehen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend wichtig, wie lebe ich mit meinem Leid. Und wir wissen von vielen Christen wie Joni oder dieser Mann ohne Arme und Beine, der trotzdem zur Ehre Gottes lebt und trotzdem ein erfülltes Leben führt. Darum geht es jetzt nicht. Aber trotzdem generell bereit sein, Ja zu sagen. Ich will diesem Gott gehorsam sein. Der war bereit, für mich ans Kreuz zu gehen. Der war bereit, alles für mich zu geben. Jetzt möchte ich dem auch bereit sein, zu dienen. Nicht wie beim Bund Kadavergehorsam, weil man Angst hat vor Strafe. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe, ihm dienen. Überlegen wir mal, der syrische Feldhauptmann. Was wurde dem gesagt von Elisa? 7-mal untertauchen im Jordan. Hätte er ja nicht machen müssen. Der hat bestimmt Wichtigeres zu tun gehabt, als extra nach Jerusalem zu fahren und dann an Jordan zu fahren, nach Israel und dann 7-mal unterzutauchen. Aber nur das hat ihn geheilt, weil Gott das gesagt hat. Oder bei den Israeliten, die von giftigen Schlangen gebissen wurden. Die hätten ja dann sagen können, ach, da hilft, wir haben kein Gegenmittel zur Hand. Oder wenn, dann hätten Arzt da sein müssen. Die mussten nur zur ehernen Schlange, zur bronzenen Schlange schauen. Und das hat sie gerettet. Und das war das Gegengift. Warum? Weil Gott das gesagt hat. Wir müssen einfach tun, was Gott sagt. Das ist immer gut und immer gesund, sage ich mal, und immer heilsam. Auch wenn alle anderen was anderes behaupten. Es lohnt sich. Und wir sollten sagen, ja, Herr, du hast recht. Und ich tue das, was du sagst. Auch wenn sonst keiner macht. Manchmal hat man ja dann so Argumente, naja, was macht doch sonst auch keiner. Aber wir sollen ja nicht auf die anderen gucken. Oft wollen wir Hilfe nach unserem Kopf. Auch die Gäste, die zu uns kommen, die haben oft ihre eigenen Vorstellungen, was ihnen helfen könnte. Und dann kommen wir mit Gottes Wort oder mit Therapie, mit unserem Therapiebuch. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, sagen die dann. Anstatt, dass sie mal gehorsam sind. Und es könnte helfen, oder? Und da hinten liegen, ich habe extra 5 verschiedene Exemplare mitbekommen von Nachrichten, jeweils ist ein Zeugnis drin, wo Menschen verändert wurden. Und was hat sie verändert? Es war immer die Beziehung zu Jesus Christus, in der sie heil wurden, weil sie ihm auch gehorsam sein wollten. Das gehört dazu. Und das Letzte, ich muss es ein bisschen schneller machen, Vergebung. Ich habe da extra noch, das ist schon ein älteres Exemplar, aber weil das Thema jetzt in der Predigt drankommt, habe ich ein paar Exemplare noch mitgekommen. Da ist das Thema ein bisschen thematisiert. Vergebung könnt ihr gerne mitnehmen. In ihm, heißt es Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann sagt Paulus in Epheser weiter, Vers 4, Kapitel 4, Vers 32, seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Das ist eine Aufforderung. Und die ist heilsam. Das erleben wir. Ohne Vergebung kann man nicht heil werden. Wenn jemand meinetwegen alles tut, was Gott sagt, aber er will nicht vergeben, vielleicht irgendjemand, der ihm was angetan hat, egal was, da wird er nicht heil. Es geht nicht ohne Vergebung. Es trennt ja auch meine Beziehung zu Gott. Wenn ich unvergeben mit jemand lebe, dann bin ich ja auch, ist die Beziehung zu Gott ja gestört. Das wissen wir ja eigentlich alle. Und trotzdem nehmen wir es in Kauf und leben mit getrübter Stimmung zu Gott einfach durch den Alltag, weil wir nicht bereit sind, dem Bruder oder der Schwester zu vergeben. Oder meinetwegen kein Bruder und Schwester, egal wer es ist. Vergebung ist heilswirkend. Wir müssen bereit sein. Natürlich, man denkt dann oft an Gefühl, aber ich mag den doch nicht. Der ist doch so doof und der ist doch so schlimm, was der mir angetan hat. Ich hasse ihn. Wir müssen den jetzt, manchmal können wir den nicht sofort lieben, aber wir müssen uns entscheiden, wenn Gott sagt, ich soll vergeben, dann muss ich Gott sagen, kann ich ihm ja auch sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich hasse ihn doch, wie soll ich dem denn vergeben? Gott versteht mich doch. Dann kann ich ihm sagen, okay, Herr, aber wenn du sagst, ich will's lernen, fang doch mal so an, ich will's lernen. Im Gebet, Gott sagen, ich will's lernen. Wenn du nur willst, das reicht Gott meistens schon. Der hilft dir auf die Sprünge. Du wirst tatsächlich eines Tages den Täter oder wer auch immer dir was angetan hat, umarmen können. Aber es fängt an, ich will's lernen. Die Bereitschaft, dazu Ja zu sagen. Viel dafür beten, aber ich muss mich dafür entscheiden zu wollen. Ganz entscheidend wichtig. Und es ist schwer. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt, ich lasse es jetzt weg, wo eine Frau dem Missbrauchstäter vergeben musste. Also eine Frau, die im Helpcenter war, Christ wurde und dann später heil wurde. Also ich sage, betone auf heil später, nach der Bekehrung, erst als sie vergeben hat, diesem Schwein. Natürlich ist er ein Schwein, aber Jesus hat auch Schweine lieb. Das ist der Hammer, oder? Der starb auch für uns. Und wir sind auch nicht besser. Wir denken, wir fühlen uns nur besser, weil wir vielleicht vieles noch nicht gemacht haben, aber wir haben es auch nicht verdient. Okay, ich komme zum Ende. Ich wiederhole nur nochmal diese Punkte. Ganz wichtig, wenn wir heil werden wollen, wir müssen von Gott erwarten. Er ist der Heiland. Aber wir müssen die Beziehung haben. Die müssen wir erstmal haben durch Bekehrung. Wir müssen eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Nicht nur, dass wir denken, den wird es schon geben. Nicht, dass wir mal so ein Übergabegebet gesprochen haben und keine Beziehung eingegangen sind. Wir müssen eine Beziehung zu Jesus haben. Jesus rettet. Ich muss mich an ihn klammern. Ich brauche Gotteserkenntnis. Je größer die Gotteserkenntnis, die Ehrfurcht vor ihm, da ist, resultiert dann schon das Dritte raus, dann bekomme ich auch mehr Sündenerkenntnis. Und die ist auch wichtig für das Heilwerden. Und Gehorsam und Vergebung. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben. Und unsere Gäste erleben das. Wir tun ja keine Wunder. Wir haben keine ausgebildeten Therapeuten und Ärzte. Wir haben zufällig auch einen Arzt in der Mitarbeiterschaft. Aber das nutzt ihm ja nichts, Arzt zu sein. Gott ist der Arzt. Und Menschen werden heil in der Gegenwart Gottes. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch erleben in unserem Alltag, an uns selbst oder an anderen, mit denen wir vielleicht Kontakt haben. Amen.